Ja, liebe Geschwister, ich bitte erstmal auch zu entschuldigen, dass ich leider immer noch etwas erkältet bin. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Es wurde gesagt, dass man sich kurz vorstellt. Mein Name ist Rudolf Eberzeuser. Ich bin seit einigen Jahren vollzeitlich im Dienst für den Herrn. Lange Jahre als Mitarbeiter der revidierten Schlachterbibel. Bei der Revision dieser Bibelausgabe durfte ich mitarbeiten. Habe aber auch mehrere Jahre schon auch Vorträge gehalten über charismatische Bewegung, über Bibelfragen, über andere biblische Themen und habe da einfach auch diesen Esra-Schriftendienst gründen dürfen, vor 4 Jahren inzwischen, durch den auch biblische Aufklärungsschriften verbreitet werden sollen. So viel vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Wohnhaft in Leonberg bei Stuttgart. Ja, wir haben heute Nachmittag ein Thema, das, denke ich, immer wieder Fragen aufwirft, das immer wieder Gläubige auch beschäftigt, nämlich die Frage, redet Gott heute noch durch prophetische Offenbarung? Und wir finden das in der Pfingst- und charismatischen Bewegung als ein ganz deutliches Kennzeichen, dass dort der Anspruch erhoben wird, dass tatsächlich die urapostolische Prophetengabe wieder in den Reihen der Pfingstbewegung, der charismatischen Bewegung sozusagen wieder zu neuem Leben erweckt wurde, dass Gott angeblich diese biblische Gabe der Pfingst- und charismatischen Bewegung neu geschenkt habe. Und es wird auch gesagt, dass das gerade ganz besonders wichtig sei, weil doch in dieser schwierigen Endzeit die Gemeinde ganz besonders auch auf aktuelle Botschaften von Gott angewiesen sei, die sie in diesen neuen Umständen, in diesen veränderten Zeitumständen sicher leiten könnten. Dafür bräuchte man Prophetie, genauso natürlich, um die verschiedenen Dienste und Aufgaben zu bewältigen. Und es gehört mit zu der Anziehungskraft dieser Bewegung, dass sie den Anspruch erheben, bei uns redet der lebendige Gott heute noch aktuell in unsere Situation hinein. Durch Propheten, durch Eindrücke, Visionen, Schauungen, innere hörbare Stimmen, durch Träume. Und es gehört mit zu dem Kennzeichen von Charismatikern, dass sie immer wieder sagen, der Herr hat zu mir gesprochen, der Herr hat mir gestern Abend gezeigt, der Herr hat mir ein Bild gegeben und hat mir diese und diese Dinge geoffenbart. Ja, dass diese angeblich unmittelbare Leitung durch Gott, diese Führung durch Offenbarungen, göttliche Offenbarungen, das ist etwas, mit dem auch diese Bewegung ein Stück Werbung macht, auch etwas, was mich damals als jungen Gläubigen fasziniert hat, was in mir den Wunsch geweckt hat, dass ich auch einmal in der Lage sein wollte, so prophetisch reden zu können und Botschaften an die Gemeinde zu richten. Da gehört natürlich auch ein Stück fleischlicher Ehrgeiz dazu, der durch diese Dinge geweckt wird. Solche Visionen sind einmal auf der persönlichen Ebene den Charismatikern zugesagt. Das heißt, dass eigentlich jeder, der die sogenannte Geistestaufe empfangen hat, solche Eindrücke, Visionen, Führungen, Offenbarungen erwartet und empfängt. Auf der zweiten Ebene sind es einfach Weissagungen auch in die Gemeinden, in die örtlichen Gemeinden hinein. Man findet es also immer wieder in Pfingst- oder charismatischen Gemeinden, dass dann da jemand aufsteht, ein Mann oder eine Frau, und irgendeine Botschaft bringt. Manchmal in der Ich-Form, mein Volk, höre auf meine Stimme, ich, Jesus, sage euch, ja, und manchmal auch indirekt, also wir zum Beispiel wurden in einem taktisch geschult zu sagen, ich habe den Eindruck, der Herr will euch Folgendes sagen. Und dann wird das also nicht in der Ich-Form gebracht, sondern etwas neutraler, indirekt formuliert, aber der Anspruch ist derselbe. Gott selbst redet durch seinen Geist, durch diese Botschaft. Und die dritte Ebene ist sogenannte Propheten, Gemeindepropheten, die also ein Amt beanspruchen als Propheten für die Gesamtgemeinde. Ein Beispiel ist zum Beispiel Rick Joyner und die Kansas City Prophets, diese Gruppe von extrem charismatischen Propheten, die auch Propheten Schulen gründen und die sagen, hier, wir haben einen Auftrag, die ganze Gemeinde Jesu Christi über Gottes Sicht von der Endzeit zu informieren. Von solchen Propheten werden dann in charismatischen Kreisen oft auch Bücher gedruckt mit aktuellen Visionen und Botschaften. David Wilkerson war auch so ein Prophet, ja, da hat es auch, dass die Posaune erschallen, die Vision gegeben, ja. Von Rick Joyner gibt es Bücher, die da kursieren und die beanspruchen, Gott hat mir eine gewaltige Vision gezeigt, wie es werden soll, wie die Zukunft aussehen wird. Und nach der Überzeugung der Charismatiker ist das auch wirklich eine zutreffende göttliche Offenbarung. Wobei das ganz interessant ist, dass also die Charismatiker auch durch leidvolle Erfahrungen mit offensichtlich lügenhaften und falschen Prophetien gewitzt dazu sagen, dass ihre Offenbarungen einen Mischcharakter hätten. Da könnten sich schon auch menschliche Irrtümer mit einschleichen. Wir werden später sehen, ein echter Prophet, der hatte keinen Irrtum, sondern der gab wirklich nur das Wort Gottes weiter, im Alten wie im Neuen Testament. Und wenn ein echter Prophet eine falsche Botschaft gebracht hätte oder ein damaliger Prophet, dann wäre damit bewiesen gewesen, dass er ein Falschprophet ist. Ja? Aber bei den Charismatikern, die sagen dann, ja, ich habe mich vielleicht getäuscht oder noch besser, Gott hat seinen Plan geändert. Der Peter Wenz hat mal gesagt, wo so eine Prophetie, dass sich 100.000 oder so in Stuttgart bekehren sollten, nicht erfüllt hat. Ja, ihr habt einfach nicht genügend geglaubt und gebetet, deswegen ist Gottes Plan nicht in Erfüllung gegangen. Ja, also dieses Problem gibt es, lauter unerfüllte Prophetien und man versucht darüber hinwegzukommen, indem man sagt, ja, es kann schon mal sein, dass eine Prophetie nicht eintrifft bei uns. Aber trotzdem sind sie von Gott. Ja, und das ist jetzt dieser Punkt, wo wir auch wirklich uns fragen müssen, was ist eigentlich von dieser Prophetengabe zu halten? Stimmt es von der Bibel her, dass Gott tatsächlich auch heute noch prophetische Offenbarungen gibt? Ich denke, wir sollten da einfach mal von der Bibel her uns fragen, was war eigentlich diese biblische Gnadengabe der Prophetie und wozu wurde sie in der Urgemeinde eigentlich gegeben? Wir finden ja die hauptsächliche Belehrung über diese Gabe im 1. Korintherbrief, zunächst im 12. Kapitel. Ich lese da mal ein paar Auszüge aus 1. Korinther 12, ab Vers 8 oder ab Vers 7 schon. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, hier steht also das griechische Wort Prophetia, Prophetie, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Die Bibel zeigt also, wir haben verschiedene Arten von Gnadengaben in der apostolischen Gemeinde gehabt, die alle von Gott waren, die echte biblische Gnadengaben waren. Gnadengaben, um das auch nochmal kurz zu sagen, sind übernatürliche, durch den Geist Gottes bewirkte Befähigungen. Ja? Wenn jemand die Gabe der Wortverkündigung oder der Lehre hat, das ist was anderes, als wenn jemand gut reden kann oder vielleicht in seinem weltlichen Beruf ein Lehrer ist, ja, ein Schullehrer. Sondern die Gabe der Lehre ist eine geistliche Gabe, die durch den Geist Gottes gewirkt wird. Und diese Gabe der Prophetie war ebenfalls eine vom Geist Gottes gewirkte Gnadengabe. Was hat es nun bedeutet, Prophetie? Ganz interessant, wir können ergänzend dazu lesen, in 1. Korinther 12 am Ende wird das nochmal wiederholt, aber da hat das Wort Gottes dann ein Amt anstelle der Gabe eingesetzt. In Vers 28 lesen wir, und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilung und so weiter. Das weist schon darauf hin, dass die Gabe der Prophetie nicht für jeden Gläubigen im Neuen Testament war, sondern die Gabe der prophetischen Offenbarung war eine Gabe, die einer ganz bestimmten Gruppe von Brüdern gegeben wurde, von Männern, die Propheten waren. Das war ein Dienst in der Gemeinde. Wir können dazu ergänzend noch einmal lesen, was im Ende des 14. Kapitels vom 1. Korintherbrief steht. Ab Vers 29 lesen wir in 1. Korinther 14: Propheten aber sollen zwei oder drei reden, und die anderen sollen es beurteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Denn ihr könnt alle einer nach dem anderen weissagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Wir sehen also, in den apostolischen Gemeinden gab es Brüder, die hatten einen Dienst als Propheten. Und im Prinzip war dieser Dienst nicht anders als im Alten Testament. Er bedeutete, dass diese Brüder berufen waren, das Wort des Herrn weiterzugeben. Das wird auch dadurch unterstrichen, dass gesagt wird, sie empfangen eine Offenbarung. Offenbarung oder Apokalypsis, da spricht die Bibel dann davon, wenn es darum geht, dass Gott Dinge, die praktisch in seinem Ratschluss verborgen waren, enthüllt hat. Apokalypsis heißt Enthüllung, dass der Schleier, die Hülle weggezogen wird von etwas, was dem Menschen an und für sich nicht zugänglich, nicht erkennbar war. Gott macht es offenbar durch seine Propheten. Und wir müssen, wenn wir uns fragen, wozu gab es eigentlich solche Propheten in den frühen Gemeinden, uns einfach vor Augen führen, zu der Zeit, als der erste Korintherbrief geschrieben wurde, gab es sehr wahrscheinlich für diese Gläubigen noch gar keine oder vielleicht ein oder zwei Schriften aus dem Neuen Testament in schriftlicher Form. Sie hatten im Grunde nichts anderes als die Belehrung des Apostels. Und der Apostel Paulus musste ja weiterreisen. Er konnte eine Gemeinde oft nur wenige Wochen belehren. Wir sehen das bei den Thessalonichern, da waren nur etwa 4 Wochen dort, bevor er wieder weiterziehen musste, teils durch Verfolgung bedingt, teils dadurch, dass er ja auch das Evangelium in anderen Orten verkündigen musste. Und so waren die Gemeinden in den ersten Jahren und vielleicht auch Jahrzehnten, hatten sie nur einen ganz beschränkten Einblick in das, was Gott eigentlich mit ihnen vorhatte. Der Ratschluss Gottes mit der Gemeinde Gottes, die ganze Frage des Geheimnisses der Gemeinde, Juden und Heiden, ein Leib, wenn wir uns an den Epheserbrief erinnern, diese wunderbaren Belehrungen, die wir dort finden, Kolosserbrief, diese ganzen Dinge waren noch nicht in schriftlicher Form den damaligen Gläubigen zugänglich. Und es bedeutete, damit sie überhaupt eine Orientierung hatten, was sie als Gläubige tun sollten, was Gottes Wille für sie war, hat Gott ihnen mündliche Propheten gegeben, die in Ergänzung zu der Apostellehre, zu dem Lehrdienst des Apostels Paulus, zusätzliche Erkenntnisse und prophetische Botschaften gegeben haben, durch die die Gläubigen erkennen konnten, was Gottes Wille für sie als Gemeinde war. Und ich denke, das ist wichtig, einfach auch zu sehen, dass diese Gabe der Prophetie eine göttliche Gabe war, verbunden mit der Prophetie, mit der Prüfungsgabe der Geisterunterscheidung. Auch das ist wichtig, dass wir das klar sehen. Viele Leute sagen heute, ich habe die Gabe der Geisterunterscheidung. Das sind oft Leute, die ganz schwer belehrbar sind und schon fast verblendet, weil sie meinen, sie wüssten alles und könnten alles beurteilen. Die damalige Gabe der Geisterunterscheidung war aber gebunden an die Gabe der Prophetie. Denn wir müssen uns das vorstellen, wenn in den frühen Gemeinden ein Bruder aufstand und hat eine Botschaft gebracht, von einem Geist geleitet, dann war immer noch die Frage, was für ein Geist ist das? Denn es gab damals auch dämonische, falschgeistige Prophetien und Offenbarungen. Wir lesen davon in 1. Korinther 12 die ersten 3 Verse etwas. Wir lesen es aber auch in 2. Thessalonicher 2, wo ja Paulus warnt, dass da Leute kamen, die durch einen Geist, das heißt eine prophetische Geistesoffenbarung, oder durch einen Brief oder durch ein Wort sie verführen und verwirren wollten. Ja, so gab es damals auch falsche Geister, die sich geoffenbart haben in den Gemeinden. Und die Gabe der Geistesunterscheidung diente dazu, dass die Gläubigen erkennen konnten, das kommt vom Heiligen Geist. Aber eines muss klar sein, die prophetische Botschaft damals war 100% Wort Gottes, war Offenbarung, so wie auch die Schriftprophetie. Ja, wenn Jesaja gesprochen hat, so spricht der Herr, das ist ja die ganze Frage der Bibelkritik, dann war das Gottes Wort, und zwar 100%, da war keine menschliche Beimischung dabei. Das lesen wir ja auch in 2. Petrus 1, dass eben da nicht durch irgendeine menschliche Deutung die Prophetien zustande kamen, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Und so war es auch mit diesen biblischen Schrift, mündlichen Propheten, die ergänzend in den Gemeinden da waren. Wichtig ist, was wir in 1. Korinther 13 lesen, diese Botschaften waren stückweise. 1. Korinther 13, Vers 9 lesen wir, also ich lese mal schon Vers 8, da wird nämlich auch gesagt, dass diese Gabe nicht für die Dauer war, sondern für eine ganz bestimmte Zeit und dass sie irgendwann mal weggenommen werden sollte. Und es wird auch gesagt, warum. Ich lese mal, die Liebe hört niemals auf, aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden, seine Sprachen, sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Nun, das müssen wir nochmal genauer verstehen. Im Griechischen steht da ek merus und das bedeutet eigentlich aus dem Teil, dass es also nur einzelne Teile eines Ganzen waren. Und ich denke, wir können uns das so ähnlich vorstellen wie bei einem Puzzle. Wenn wir uns mal überlegen, wir hätten ein 500-Teile-Puzzle und davon haben wir 200 Teile zur Verfügung und versuchen, die zusammenzulegen, dann haben wir durchaus eine gewisse Ahnung, was das Bild sein könnte, zum Beispiel, dass es ein Haus darstellt. Aber diese 200 Teile geben uns noch kein präzises Bild von dem Ganzen. Und so ähnlich war das auch, diese prophetischen Teiloffenbarungen haben hier und dort einfach Licht gegeben über den Auftrag der Gemeinde, aber sie konnten kein verbindliches, klares Gesamtbild geben, so wie es nachher die Lehre des Apostels Paulus gegeben hat. Und in dem Sinn war diese prophetische Offenbarung eigentlich weniger hochwertig von dem Offenbarungsgehalt, wie die Briefe, die Lehrbriefe der Apostel. Es war göttliche Offenbarung, aber sie enthielt immer nur Ausschnitte aus dem Gesamtbild. Und das ist, denke ich, wichtig. Und da werden wir nachher nochmal drauf kommen, dass eben dieses Vollkommene oder Vollständige, diese biblische Gesamtoffenbarung, diese Teilprophetien unnötig machte, die da am Anfang in der Gemeinde gegeben war. Ich denke, es ist wichtig, dass wir das uns auch vor Augen führen, dass wir unterscheiden zwischen zwei Arten von Weissagung. Das verwirrt manche Gläubigen. Es ist auch dasselbe Wort eigentlich dafür gebraucht. Dennoch denke ich, dass wir unterscheiden müssen zwischen der Prophetengabe, der Offenbarungsgabe, die eben nur Propheten gegeben wurde, und der allgemeinen Weissagung, die jeder Gläubige ausüben konnte. Und von der lesen wir in 1. Korinther 14, 3 etwas. Da heißt es, wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Und von dieser allgemeinen Weissagung, da heißt es auch, ihr könnt alle weissagen. Aber bei den Propheten heißt es, dass eben nur Propheten Offenbarungen empfangen. Also es gibt praktisch eine allgemeine Weissagung, das ist ein geistgeleitetes Reden zur Erbauung und Ermunterung und Ermahnung. Das sollte zum Beispiel auch in die Predigten einfließen, das kann aber durchaus auch zum Beispiel das Gespräch in einem Hauskreis oder in einem Gebetskreis sein. Deswegen lesen wir in 1. Korinther 11, dass auch Frauen weissagen durften in diesem allgemeinen Sinn. Ja? Während ganz klar ist, das Amt des Propheten war im Neuen Testament nur Männern vorbehalten, genauso wie das Amt des Apostels. Ja? Also dieses Weissagen zur Erbauung, das finden wir auch in Römer 12, Vers 6, und ist auch interessant, dort steht, wenn jemand weissagt, so sei es dem Glauben gemäß. Das könnte man von einer göttlichen Offenbarung auch nicht sagen, bei der ist sowieso klar, dass sie göttlich und richtig ist. Ja? Aber wenn ein Mensch in irgendeiner Weise redet, das gilt auch für jede Predigt, dann muss er darauf achten, dass seine Verkündigung mit dem geoffenbarten Glaubensgut übereinstimmt. Und genauso finden wir dann auch die andere Regel in 1. Thessalonicher 5, 20 und 21, dass man das Weissagen nicht hindern soll und dass man alles prüfen und das Gute behalten soll. Auch das lässt sich nicht von einem prophetischen Offenbarung sagen. Wenn Jesaja gesprochen hat oder ein neutestamentlicher Prophet, so spricht der Herr, da gab es nichts anderes als Gutes. Ja? Entweder war sie von Gottes Geist, dann war sie 100% Gottes Wort, oder sie war nicht von Gottes Geist, dann war sie 100% eine Fälschung. Aber wenn irgendein Bruder oder eine Schwester zur Erbauung etwas sagt, dann mischt sich bei uns immer wieder auch irrtümliches, menschliches Schwächen in die geistgeleitete Rede. Ja, da ist überhaupt nicht alles von Gott, sondern da muss man wirklich bei jedem Prediger, bei jedem Bruder prüfen, was ist das Gute, und das wollen wir behalten. Und das andere, das Schwache, das Menschliche, das Irrtümliche wollen wir ausfiltern. Ja? Also es gibt die allgemeine Weissagung, die können alle Gläubigen, wenn sie den Heiligen Geist empfangen haben, ausüben. Sie dient zur Erbauung. Sie hat keinen Offenbarungscharakter. Niemand kann sagen, der Herr hat mir geoffenbart, ja? Wenn er allgemein weissagt. Sondern diese Weissagung muss sich nach der Schrift ausrichten, um es mal ganz kurz verkürzt zu sagen. Die prophetische Offenbarung dagegen hatte den Charakter, dass Gott selbst durch diesen Propheten eine Botschaft gesprochen hat, die 100% göttlich war. Nun, wie gesagt, wir haben gelesen, diese Prophetengabe war nicht für immer gedacht. Und darüber wollen wir nochmal nachdenken, wodurch wurde diese Prophetengabe letztlich auch überflüssig gemacht und beendet. Nun, wir finden zunächst einmal in Epheser 2,20, dass die Apostel und Propheten einen ganz besonderen Dienst in der Gemeinde hatten. Da heißt es nämlich, ihr seid auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herzen. Das heißt, dass die Prophetengabe, die zu den Grundlegungsgaben gehörte, zu den Gaben, die nur am Anfang der Gemeinde notwendig waren, zusammen mit den Aposteln. Ja, wenn man ein Haus baut, dann muss man nicht ständig neu das Fundament legen, sondern wenn das Fundament mal gelegt ist, dann baut man die Mauern drauf und die Stockwerke, die darüber sind. Ja? Und deswegen, der Prophetendienst und der Aposteldienst war nur für die apostolische Zeit gedacht, wo das Fundament für die neutestamentliche Gemeinde gelegt wurde. Später waren die weiterführenden Dienste der Evangelisten, Hirten und Lehrer maßgeblich. Epheser 4. Ja, wir sehen etwas anderes, und es ist ganz wichtig, dass wir nämlich sehen, die Schriftoffenbarung wird als etwas Vollkommenes und auch als etwas vollkommen Genügendes bezeichnet, um die Gläubigen zu erbauen. Deswegen brauchte man auch keine mündlichen Prophetendienste mehr, sobald die Schrift abgeschlossen war. Wir finden gegen Ende der Apostelzeit 2. Timotheus 3 diese wichtige und oft zitierte Aussage in Vers 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wenn wir das genau lesen und überlegen, was da geschrieben steht, dann sagt hier Paulus, dass die Bibel, das geschriebene Wort Alten und Neuen Testaments, völlig ausreicht, um jeden Menschen Gottes für alles auszurüsten, was er für sein Glaubensleben braucht. Wir brauchen keine mündlichen Propheten mehr. Wir brauchen auch keine Psychologen, keine Soziologen, keine Managementlehrer, die irgendwie die Lehre der Bibel ergänzen müssten, die uns etwas Neues für den modernen Menschen mitteilen müssten, was in der Bibel nicht schon enthalten wäre. Sondern die Bibel allein, das Schriftwort allein, genügt völlig, um alle Gläubigen für alle Zwecke zuzurüsten. Das ist eine ganz wichtige Lehre, die zeigt, warum das nicht mehr nötig ist, dass wir noch Propheten haben, die uns irgendwelche Botschaften von Gott mitgeben. Weitere indirekte Hinweise darauf, dass Gott diese Prophetengabe zum Ende bringen wollte, gegen Ende der Apostelzeit, finden wir in Apostelgeschichte 20, Vers 32. Dort spricht ja Paulus über die Zukunft, über die Zeit, wenn die Apostel nicht mehr sein sollten, wie es dann in der Gemeinde weitergeht. Und er gibt diese bemerkenswerte Prophetie, die sich so ernst auch in unseren Tagen erfüllt, dass dann räuberische Wölfe hineinkommen, dass Verführer aus der eigenen Mitte der Gläubigen aufstehen. Und dann sagt er in Vers 32, Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Also Paulus sagt nicht, ja, aber hört auf die Apostel und Propheten, die Gott in dieser schweren Zeit erwecken wird, um euch Wegweisung zu geben, sondern er erwähnt nur die Schrift selber, das Wort seiner Gnade als das Mittel, das die Gläubigen orientieren, tragen, bewahren und erbauen sollte, bis der Herr wiederkommt. Genauso ist auch wichtig, was wir in 2. Petrus 1 finden. Das hat auch direkte Bedeutung für diese Frage, ob die Prophetengabe weiter geht in der Endzeit. Vers 19 und 20 und 21 auch wieder eine bekannte Inspirationsstelle. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Nun, mir ist da wichtig, eben das am Anfang, wo es heißt, ihr tut gut daran, darauf zu achten, auf die Prophetie der Schrift, Alten und Neuen Testaments, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort erscheint, bis der Tag anbricht. Also die Schriftprophetie ist die von Gott gegebene Orientierung bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Wir brauchen keine mündlichen Teilpropheten mehr, solche irgendwelche Offenbarungen, Stückwerk. Das hat Gott für die Endzeit nicht vorgesehen. Es gilt sein vollkommenes Wort. Und ich denke, auch an anderer Stelle, wir finden nirgends in der Endzeit, 2. Petrusbrief, irgendwelche Hinweise, dass es noch Propheten gäbe, dass es noch Apostel gäbe, die die Gemeinde orientieren, sondern das Wort Gottes wird überall als die einzige verbindliche Richtschnur genannt. Und in diesem Licht, denke ich, ist es dann auch berechtigt, wenn wir in 1. Korinther 13 noch einmal genauer uns diese Stelle anschauen, wo es um das Aufhören der Prophetengabe geht. Es ist klar, viele Ausleger sagen, das geschieht erst bei der Entrückung der Gemeinde. Das Vollkommene ist für viele auch bibeltreue, konservative Ausleger die Wiederkunft Jesu Christi. Ich möchte nachher kurz zeigen, warum das aus meiner Sicht nicht stimmig ist. Trotzdem wollen wir festhalten, dass es keine unbiblische oder bösartige Auslegung ist, sondern eine verständliche und durchaus respektable Auslegung. Ja? Dennoch glaube ich, dass sie nicht zutrifft. Wollen wir vielleicht nochmal einfach diese Verse 8 bis 13 miteinander lesen in 1. Korinther 13. Die Liebe hört niemals auf, aber seines Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seines Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Ja, also Weissagung, Prophetie und Erkenntnis wird weggetan werden. Viele Leute sagen, ja, aber die Erkenntnis wird doch gar nicht weggetan werden bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Da sage ich, wenn man das so allgemein fasst, dann wird die Erkenntnis auch nachher nicht weggetan werden. Denn wenn wir einmal beim Herrn sind, dann hören wir ja nicht auf zu erkennen, sondern im Gegenteil, dann erkennen wir erst vollkommen. Es kann sich also hier nur um diese prophetische Gabe, das Wort der Erkenntnis handeln, wie wir es in 1. Korinther 12 lesen. Da ging es um Erkenntnisse über den Ratschluss Gottes mit der Gemeinde. Da ging es nicht um unsere allgemeine geistliche Erkenntnis, denn die wird nie aufhören. Die wird nur immer vollkommener werden. Ja, in der Herrlichkeit erkennen wir erst recht und vollkommen unseren wunderbaren Herrn Jesus Christus. Von daher ist hier also eine andere Gabe gemeint, diese Gabe, Erkenntnisse weiterzugeben wie sie eben den neutestamentlichen Propheten zusammen mit der Weissagungsgabe gegeben wurde. Und von dieser Gabe heißt es eben, wir erkennen stückweise und weissagen stückweise, das heißt nur Teile des Gesamtbildes werden dadurch sichtbar. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, wird das Stückwerk weggetan. Ja, ganz kurz gesagt, dieses Wort Toteleion kann drei Dinge bedeuten. Das Vollkommene, das Vollständige und das dem Reifezustand entsprechende, das Erwachsene. Diese drei Bedeutungen kann das griechische Wort haben. Und es ist ganz einfach, wenn ein Wort mehrere Bedeutungen hat, das lernen wir auch bei uns im Studium der Sprachwissenschaften, dann entscheidet der Textzusammenhang, welche Bedeutung hier die richtige ist. Ja? Und wenn wir uns überlegen, was ist denn der Gegensatz zu das Vollkommene? Der Gegensatz ist das Stückwerk, das Teilweise. Ja? Und von daher legt es schon nahe, dass hier die Bedeutung des Vollständige im Gegensatz zu dem Teilweisen eigentlich die hauptsächlich gemeinte Bedeutung ist, wobei die anderen auch mit dabei sind. Ja? Und ich denke, da es ja um Gemeinde geht, um die Orientierung der Gemeinde über die Ratschlüsse Gottes, da können wir ganz deutlich sehen, diese Weissagungen und Botschaften haben immer nur Stücke des Gesamtbildes gegeben. Wenn aber mal das vollständige Gesamtbild da war, gegeben in der neutestamentlichen Apostellehre der inspirierten Heiligen Schrift, dann würde Gott dieses Stückwerk, diese Teiloffenbarungen wegtun, weil sie dann einfach nicht mehr nötig waren. Vers 11, da wird diese Zeit, wo noch stückweise Erkenntnis und Weissagung da ist, verglichen mit dem Unmündigkeitsstadium. Man muss sich das mal überlegen, wenn das Vollkommene die Wiederkunft Christi wäre, dann würde die Gemeinde die ganzen Jahrhunderte hindurch immer im Unmündigkeitsstadium gehalten sein. Das kann aber nicht sein. Ja? Die Gemeinde war reif und erwachsen mit der Mitteilung der kompletten Heiligen Schrift. Ich vergleiche das immer mit einer Lehre. Solange ein Lehrling noch lernt und nicht alles weiß, was er für sein Handwerk braucht, macht man ihn auch nicht verantwortlich, wenn er mal einen Fehler macht, dann lässt man ihn auch noch nicht an alles ran. Aber in dem Moment, wo er seine Ausbildung beendet hat, dann sagt man zu ihm so, jetzt weißt du alles, was du für deine Arbeit brauchst. Jetzt bist du selbstständig, jetzt wirst du eingesetzt, jetzt bist du auch verantwortlich. Dann ist er kein Unmündiger mehr, sondern ist sozusagen in dem Sinn erwachsen geworden. Und so gebraucht Paulus dieses Bild. In dem Moment, wo die Gemeinde alle Ratschlüsse Gottes hatte, war sie aus dem Kindheitsstadium heraus gekommen, jetzt war sie verantwortlich, diesen geoffenbarten Ratschluss auch wirklich umzusetzen. Und Vers 12 ist da für viele ein Problem, weil sie das nicht bildlich auffassen. Da heißt es, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jeder denkt, ja, das muss ich ja eigentlich auf die Wiederkunft Jesu Christi beziehen. Dann sehe ich ja den Herrn von Angesicht zu Angesicht. Das ist durchaus richtig, zunächst mal. Aber hier geht es um ein Sinnbild, das zeigt, dass die prophetischen Teiloffenbarungen weniger präzise waren, weniger klar als die Schriftoffenbarung der Apostel. Ich möchte dazu mal ein Wort aus dem 4. Buch Mose lesen, wo es genau um diese verschiedenen Offenbarungsebenen geht. 4. Mose 12, Vers 6 bis 8, da lesen wir etwas sehr Interessantes. Das war ja die Stelle, wo Miriam und Aaron gegen Mose rebelliert haben und gesagt haben, ja, der Herr redet ja nicht nur durch Mose, er redet ja auch durch uns. Was maßt sich der Mose da an? Und Gott kommt Mose zur Hilfe und verteidigt ihn mit folgenden Worten. Und er sprach, nämlich der Herr, hört doch meine Worte, wenn jemand unter euch ein Prophet des Herrn ist, dem will ich mich in einem Gesicht offenbaren oder ich will in einem Traum zu ihm reden. Aber nicht so mein Knecht Mose, er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht und nicht rätselhaft. Und er schaut die Gestalt des Herrn. Also Gott sagt hier eines, die echten Propheten, die haben sehr wohl ja Offenbarungen von Gott bekommen. Echte Botschaften. Aber diese Botschaften hatten trotzdem einen Rätselcharakter. Wir finden das ganz schön in der Botschaft an Petrus, als er beim Haus des Cornelius vorbeischauen soll und sich eigentlich gar nicht vorbereitet ist darauf, als Jude zu einem Heiden zu gehen. Gott sagt ihm nicht im Klartext, du geh dahin, ich habe die Heiden geheiligt. Sondern was macht Gott? Er gibt ihm ein Gesicht. Und dieses Gesicht ist ein Rätsel. Ja, es ist ein Tuch mit verschiedenen unreinen Tieren. Und da kommt die Stimme, schlachte und iss. Und das war eine prophetische Offenbarung von Gott. Aber sie brauchte eine Auslegung. Ja, sie war in sich nicht klar. Petrus sagt, ja, was soll ich denn jetzt? Ja, und erst als diese Leute kommen, merkt er, ja, Gott hat mir gezeigt, diese unreinen Heiden, die ich bisher verachtet habe, Gott will, dass ich sie nicht länger verachte, dass ich zu ihnen gehe und mit ihnen Gemeinschaft habe. Ja? Also das war keine Klartextbotschaft, sondern ein prophetisches Bild, das einen Rätselcharakter hatte. Und so vergleicht es Gott hier. Mose bekam Klartext. Ja? Gott hat ihn gelehrt, Gott hat ihn mit klaren Worten den Weg gewiesen für das Volk Israel. Und Gott selber sagt, das ist eine höhere Form von Offenbarung. Das ist, meine Ratschlüsse sind da von Angesicht zu Angesicht. Ja? Also das heißt, es ist unverstellt. Ja, wenn wir mit einem Menschen etwas Schwieriges bereden wollen, dann versuchen wir auch heute noch im Zeitalter von Telefax und Internet mit ihm persönlich zu reden, von Angesicht zu Angesicht. Warum? Weil viele Missverständnisse sich nur dadurch ausschalten lassen, dass man jemand wirklich persönlich sieht und auch zum Beispiel seinen Gesichtsausdruck, seine Reaktionen, den Ton seiner Stimme genau irgendwo mitbekommt. Und das ist also hier in 1. Korinther 13 ein Bild dafür, dass die apostolische Schriftoffenbarung Gottes Absichten klarer, verständlicher geoffenbart hat, als die Teilprophetien, die mündlichen Botschaften der mündlichen Propheten. Ja? Also von Angesicht zu Angesicht heißt unverstellt, unmissverständlich. Schaut, und das ist ganz wichtig, das hat der Karl Hamann gestern uns auch gesagt, wenn ich zum Beispiel lese im Wort Gottes, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte, dann kann ich mich darauf, auf diese Aussage 100% verlassen. Ich kann das glauben, als hätte ich Gott schon 100 Jahre persönlich gekannt. Warum? Weil Gottes Wort völlig zuverlässig ist. Das, was Gott sich mir offenbart im Wort Gottes, das ist absolut verlässlich und klar. Da brauche ich nicht noch lange zu fragen, ja, wie meint Gott das und ob das auch wirklich wahr ist, sondern ich darf darauf gehen und darf mein Leben darauf wagen. Ja? In diesem Sinn von Angesicht zu Angesicht, nicht im Rätsel. Ich werde erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Das heißt, ich darf Gott völlig zuverlässig erkennen in seinem Wort. Ja? Ich darf wissen, wenn da steht, Gott ist gütig, Gott wird an unsere Sünden nicht mehr gedenken, dann stimmt es so. Da brauche ich nicht noch überlegen, ja, gedenkt er bei mir vielleicht doch dran. Ja? Das sind die Dinge. Eine klare Wortoffenbarung. Und jetzt als letztes der Vers 13. Und das ist für mich auch ein Beweis, dass die Auslegung des Vollkommenen ist, die Wiederkunft nicht stimmen kann. Paulus sagte nämlich, wenn das Stückwerk, diese Prophetenoffenbarung, die Erkenntnisgaben, wenn die weggenommen sind, dann bleiben immer noch Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. So, und jetzt müssen wir uns mal fragen, wenn der Herr Jesus wiederkommt, brauchen wir dann noch Glauben, wenn die Gemeinde entrückt ist? Nicht mehr. Gell? Warum? Wir sind vom Glauben zum Schauen gelangt dann. Ja? Und das andere, brauchen wir dann noch Hoffnung? Auch nicht mehr. Römer 8 sagt ausdrücklich, was hofft auch jemand das, was er sieht? Ja? Sondern wir hoffen nur Dinge, die wir eben noch nicht sehen. Und interessanterweise, die Wiederkunft Jesu Christi ist eigentlich in gewissem Sinn die Hoffnung der Gemeinde. Ja? Dann wird Gottes Werk vollendet sein, dann wird alles Leid, aller Kampf vorbei sein, dann werden wir beim Herrn sein und ihn erkennen, wie er ist. Das heißt, diese Prophetengaben, diese Erkenntnisgaben müssen zu einem Zeitpunkt weggetan werden, wo noch Glaube und Hoffnung nötig ist. Sprich, vor der Entrückung der Gemeinde. Ja? Und ganz logisch ist dieser Zeitpunkt, das Ende der Apostelzeit, wo eben die Schriftoffenbarung vollendet war. Und dann wollen wir noch zum Schluss lesen Offenbarung 22. Und das ist eine sehr ernste Aussage. Und wir müssen sie eben umfassender sehen, aus der Erkenntnis heraus, dass das Buch der Offenbarung der bewusst geplante Schlussstein der Bibel ist. Glaubt ihr, dass das Buch 1. Mose zufällig am Anfang der Bibel steht? Wenn ihr mal studiert, was 1. Mose bedeutet, das kann kein Mensch ernsthaft glauben. Warum? Weil 1. Mose ist, was der griechische Name auch wirklich sagt, Genesis, das Buch der Anfänge. In 1. Mose lesen wir, wie die Welt gemacht wurde, nämlich von dem lebendigen Gott in 6 Tagen, 24 Stunden. Gestern hat der Karl Hermann betont, ja? Ganz einfach, ja? Und es steht drin, wie der Sündenfall zustande kam. Es stehen die ersten Verheißungen für den Messias drin. Es steht drin, wie das Volk Israel zustande kam, wie die Heidenvölker sich entwickelt haben. Es ist das Buch der Anfänge. Aber genauso sehen wir, dass die Offenbarung des von Gottes Geist komponierte und geplante Buch der Vollendung ist. So wie am Anfang 1. Buch Mose finden wir alle Linien des Wortes Gottes in der Offenbarung in ihrer Vollendung. Gott zeigt, wie er mit der Gemeinde zum Ziel kommt, wie er mit Israel zum Ziel kommt, wie er mit den Heidenvölkern zum Ziel kommt, wie das tausendjährige Reich dem verheißenen Messias geoffenbart wird. Alle diese Dinge finden wir im Buch der Offenbarung geoffenbart. Und wenn da am Schluss dieses Buches eine Warnung steht, dann gilt die für die gesamte Bibel. Da bin ich überzeugt. Und über das Buch der Offenbarung hinaus. Wir lesen Vers 18, Offenbarung 22 und Vers 19. Für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Diese Ankündigung des Gerichts bezieht sich auch auf jeden, der als Prophet auftritt, nachdem dieser göttliche Schlussstein gesetzt ist und der sagt, so spricht der Herr, Gott hat mir eine neue Offenbarung gegeben über dieses Buch der Offenbarung hinaus. Wer das tut, begeht eine sträfliche Anmaßung. Dort, wo Gott aufgehört hat zu reden, dort, wo Gott uns ein autoritatives Schriftwort gegeben hat, das prophetische Wort, das feste prophetische Wort, da will er noch Botschaften hinzufügen zu diesem Schlussstein. Und das kann nicht sein. Das ist Sünde. Das ist Anmaßung und übrigens genauso im Bereich der Wunderzeichen, das ja ergänzend zur Prophetengabe besteht. Nämlich am Anfang hat Gott echte Propheten gegeben zur Offenbarung seines Wortes, zur Unterweisung der Gemeinde in einer Zeit, wo die Schriftwort noch nicht vollständig da war. Am Ende der Zeit hat Gottes Wort nur noch Warnungen vor falschen Propheten, die auftreten werden und parallel vor falschen Wunderzeichen. Es gibt keine echten Wunderzeichen mehr in der Endzeit nach der Bibel und es gibt auch keine echten Propheten mehr in der Endzeit nach der Bibel. Wir haben schon gehört, einige Stellen aus Matthäus 24, ich möchte trotzdem noch mal 2 Verse lesen, die das sehr deutlich unterstreichen. Matthäus 24, Vers 11 bis 12 lesen wir über die Endzeit. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Und in Vers 24 lesen wir, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Das bezieht sich zum Teil auf den Höhepunkt der Drangsal und der Verführung auf die Zeit, wo wirklich der Antichrist unmittelbar bevorsteht, aber auch schon in der vorantichristlichen Zeit haben wir mit falschen Propheten und Wunderzeichen zu rechnen. Das zeigt uns der Herr Jesus in dem Bild der Wehen. Er sagt ja, dieser ganze Prozess der Endzeit ist wie die Wehen einer Frau. Und das bedeutet, die fangen leicht und in großen Abständen an und sie werden immer schneller und immer stärker, bis zur Austreibungsphase. Das ist der Höhepunkt. Ja? Und das bedeutet, wir haben also die ganze Zeit über mit Verführungen, mit falschen Wunderzeichen zu rechnen. Interessant, die erste falschprophetische Bewegung tritt bereits 200 nach Christus auf mit Montanus. Ja? Und wir finden das immer wieder in der Kirchengeschichte. Auch die Kamisarden zum Beispiel hatten falsche Propheten. Irvingianer, die Vorläufer der Neuapostolischen, hatten falsche Propheten. Und dann kam die Pfingst- und charismatische Bewegung im 20. Jahrhundert mit falschen Propheten, falschen Aposteln auch, falschen Wunderzeichen. Ja. Und wir müssen für die Zukunft eine Verstärkung des Wirkens falscher Propheten erwarten. Wir finden heute schon bei den Pfingstlern und Charismatikern, dass jetzt verstärkt gesagt wird, Gott setzt Apostel ein über ganze Städte, über Länder, über Bereiche. Und diese Apostel haben göttliche Autorität. Und wer sich ihnen widersetzt, der kann was erleben. Ja? Das geht also immer militanter, sodass da wirklich auch schon Verfolgung und Druck angekündigt wird gegen alle, die es wagen, diesen neuen Aposteln zu widerstehen. Ja? Und diese Macht der Verführung wird immer stärker werden. Ja? Wir finden in der Apostellehre selber, in der ersten Johannesbrief, diese wichtige Warnung, 1. Johannes 4, Vers 1, die auch in diesen Rahmen gehört. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Und die weissagen durch den Geist des Antichristen. So wird es in 1. Johannes 4 gezeigt. Sie dienen dem Antichrist. Und das müssen wir ganz deutlich sehen. Gegenüber der vollkommenen, abgeschlossenen, inspirierten Wahrheit Gottes versucht der Teufel in der Endzeit Lügenprophetien, so kann man das nämlich auch übersetzen, Lügenprophetien aufzurichten, die letztlich die Menschen ablenken von der Autorität der Schrift. Wir haben auch gehört schon diese biblischen Alleins, die eigentlich eine Grundlage unseres Glaubenslebens sein müssen. Und eines dieser Alleins ist allein die Schrift. Allein die Heilige Schrift ist die Regel für unseren Glauben, für unser Leben. Und wenn dann Leute kommen und sagen, ja, aber du musst auch noch die Prophetenbotschaften von Rick Joyner und irgendwelchen anderen dazunehmen, dann ist es letztlich eine Herabsetzung der Autorität der Heiligen Schrift selbst. Und es lenkt ab. Selbst wenn die bei diesen Prophetenbotschaften am Anfang noch fast alles biblisch und richtig ist, muss man sagen, ja, wenn es biblisch ist, wozu braucht man dann noch einen Propheten? Wir haben doch die Bibel selber, da brauchen wir doch überhaupt nichts dazu, dass uns das jemand anders erzählt. Aber wir finden, dass diese falschen Propheten durchgängig Lügen in die Gemeinde Jesu Christi hineintragen, Irrlehren. Die vielleicht weltweiteste und universalste Prophetie der Charismatiker ist, es wird eine große weltweite Geistesausgießung geben. Gott wird eine mächtige Erweckung senden. Millionen, Milliarden werden sich bekehren. Ja? Und wenn wir die Bibel mal ganz nüchtern studieren, dann erweist sich diese zentrale Weissagung der Pfingstler und Charismatiker als eine grobe Lüge. Die Bibel sagt ganz klar, in der Endzeit gibt es überhaupt keine Erweckungen mehr, auch keine neue Geistesausgießung. Der Geist ist ein für alle Mal ausgegossen worden zu Pfingsten und Massenbekehrungen haben wir überhaupt nicht zu erwarten, sondern der Herr Jesus vergleicht in Lukas 17 die Zeit vor seiner Wiederkunft mit den Tagen Noahs und mit den Tagen Sodoms. Das heißt, die Gottlosigkeit nimmt immer mehr zu, bis diese Welt gerichtsreif wird, bis das Feuer vom Himmel kommen muss und der Messias im Zorngericht richten muss. Darauf läuft die Welt zu. Es gibt immer mehr Gottlosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Hurerei, Gesetzlosigkeit. Das nimmt zu in der Endzeit, bis zu dem Höhepunkt, wo das Gericht Gottes kommt. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir da sehen, dass die Endzeit eine Zeit ist, wo überhaupt nicht mehr Geisteserweckungen in großem Maßstab schon gar nicht in der abendländischen Christenheit möglich sind. Das Gericht muss anfangen im Haus Gottes. Und die Pfingstbewegung selber war ein Gericht Gottes über die Christenheit. Genauso die charismatische Bewegung, ja. Diese Dinge sind Gerichte Gottes und diese Bewegungen werden zunehmen an Macht und Einfluss, aber genau deshalb, weil letztlich die Hure Babylon und die Verführung und der Antichrist ja
auf den Plan treten müssen. Nicht etwa, weil es eine göttliche Erweckung wäre, sondern weil es das genaue Gegenteil ist. Ich möchte nur noch darauf hinweisen, auch die Warnung in Offenbarung 2, 20 bis 25 von der falschen Prophetin Isabel, die die Knechte Gottes verführt. Auch hier die Warnung, in der Endzeit gibt es Falschprophetie, Verführung durch falsche Propheten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir angesichts dieser ganzen Irreführung umso mehr, wie es in 2. Petrus 1 heißt, dass wir umso mehr festhalten an dem festen, an dem völlig gewissen prophetischen Wort der Schrift. Es ist interessant, wenn wir die Bibel tief genug studieren, sie gibt tatsächlich so viele Hinweise, gerade auch für die Endzeit. Ja, sie erlaubt uns, diese Zeit zu durchschauen. Nicht jede Zeitströmung. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht irgendwelche Sachen erzählen wie Josef Stalin oder Saddam Hussein, sie ist der Antichrist oder irgendwelche solche Geschichten, wo man dann die Politik mit der Bibel auslegt. Aber vom Grundsätzlichen her gibt uns die Bibel einen glasklaren Durchblick durch diese Zeit. Sie zeigt uns das Wesentliche und sie zeigt uns und ermuntert uns an dem Wort Gottes festzuhalten, an dem Herrn Jesus festzuhalten, ihm in Treue nachzufolgen. Und dann brauchen wir keine Propheten, dann brauchen wir keine Leute, die uns irgendwelche aufregenden, verwirrenden und gefälschten Dinge erzählen über die Endzeiterweckung, über irgendwelche Mächte der Finsternis, die da besiegt und bekämpft werden müssten und was nicht alles da diese Propheten äußern, sondern wir wissen, nach dem Wort Gottes ist die falschprophetische Verführungsbewegung eines der wichtigsten Zeichen, dass die antichristliche Entwicklung voranschreitet, aber auch, dass der Herr Jesus bald wiederkommt. Und in diesem Sinn ist es auch wichtig zu sehen, wir dürfen uns durch diese Dinge nicht bedrücken und verwirren lassen, sondern auch da gilt, was der Herr gesagt hat, wenn ihr diese Dinge kommen seht, dann erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung nahe ist. Wir dürfen mutig sein. Wir dürfen wissen, das Wort Gottes, die ewige Wahrheit Gottes, ist stärker als die Lügenworte der falschen Propheten. Wir dürfen auch darum beten, dass noch viele irregeführte Geschwister, die solchen falschen Propheten glauben, die in der Pfingst- und charismatischen Bewegung verstrickt sind, dass sie noch frei werden durch die befreiende Wahrheit des geschriebenen Wortes. Und wir selber sollten uns wirklich das auch zur Aufgabe machen, dieses Wort Gottes wirklich zu studieren, es wirklich auch auszuleben nach Kräften, in dieses Wort Gottes tiefer einzudringen und darauf zu achten, dass es wirklich in uns reichlich Wohnung wohnen kann, dann sind wir innerlich geschützt und gestärkt gegenüber den Endzeitverführungen und wir können den Auftrag Gottes in dieser letzten Zeit klar erkennen und auch ausführen. Das noch als kleiner Hinweis, die Gemeinde wird in 1. Timotheus 3, Vers 17 dargestellt, als der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. 3, Vers 15 ist es. Ja? Die Gemeinde ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit mitten in den Lügen und Verführungen der Endzeit. Wir sind berufen, die Wahrheit der Bibel, die Wahrheit Gottes zu bezeugen, auszuleben, unbeirrt in der Kraft Gottes, auch wenn wir dafür angefeindet werden. Und diese Wahrheit wird auch den Sieg davontragen über die Lügenprophetien der charismatischen Verführung. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten.